Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Wenn es auch schon ein wenig spät ist, hoffen wir, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass Sie wieder bei uns zuhören. Frank Schönefeld ist heute zu Gast. Insgesamt zum 6. Mal und jetzt zum 3. Mal treffen wir uns immer so plus minus rund um den Jahreswechsel herum, um über die neuesten Entwicklungen zum Thema künstliche Intelligenz zu reden. Wir nehmen diese Folge am 9. Januar auf. Die MMS feiert heute ihr 30-jähriges Jubiläum. Frank, bist du eigentlich von Anfang an dabei?
Also ebenfalls gesundes neues Jahr von mir in die Runde der Zuhörenden. Ich habe 27 Jahre auf dem Buckel mit der MMS, also nicht ganz von Anfang an. Ich bin gekommen 1998, da war die MMS 3 Jahre alt. Ironischerweise könnte man sagen, mit Bezug auf unser heutiges Gespräch bin ich von einer Firma gekommen, die neuronale Netze für Zeitreihenvorhersage und für Gesichtserkennung verwendet hat. Und wie das Schicksal manchmal so spielt, 20 Jahre später erlebt diese Technologie eine Wiederauferstehung, Wiederbelebung. Und mit Deep Learning revolutioniert sie eben die gesamte künstliche Intelligenz. Da habe ich vor 25 Jahren mal angefangen oder vor 30 Jahren nunmehr.
Ja, und da ist anscheinend ja auch ein bisschen was passiert in den letzten 25 Jahren. Lass uns noch mal kurz auf das Jahr 2024 zurückblicken. Du hast im letzten Podcast den Launch von ChatGPT mit der Cambrischen Explosion verglichen, also diesem erstaunlichen Ereignis vor über 500 Millionen Jahren, als plötzlich die Artenvielfalt und die Komplexität des Lebens auf der Erde enorm anstieg. Bleibst du bei diesem Vergleich oder hat sich da etwas in deiner Betrachtung der Dinge verändert?
Die Cambrische Explosion steht ja für ein Ereignis, was in relativ schneller Geschwindigkeit abläuft und was dann aber nachhaltig und dauerhaft eine Veränderung herbeiführt. Und ich denke, diese Attribute treffen für das, was wir gerade erlebt haben und noch erleben, absolut zu. Wir datieren die Cambrische Explosion der KI mit dem November 2022 mit dem Launch von GPT 3.0 und seitdem sind jetzt 2 Jahre vergangen und ich denke, es war schnell und es hat eine dauerhafte, nachhaltige Veränderung, nachhaltig im Sinne von anhaltend, eine anhaltende Veränderung geführt. Also ich glaube, das Bild trägt nach wie vor. Ich könnte eine Ergänzung machen im Sinne, ich glaube, es hat noch keine Nacheruption gegeben oder Nachexplosion, sondern wir sind immer noch Zeuge dieser ersten Welle, die um den Planeten schwappt und gerade die letzten Inseln erreicht. Ja, aber wir basieren immer noch auf den damals verwendeten Technologien, Transformer-Architekturen, Attention-Mechanismen und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen aber auch den nächsten Schritt, eine nächste Eruption, Explosion, um die damit auch in Zusammenhang stehenden Herausforderungen zu meistern. Ich reflektiere insbesondere auf den hohen Energieverbrauch der aktuellen KI-Modelle.
Da werden wir auch nochmal zukommen, in dem Bild nochmal zu bleiben. Ich glaube, es ging so um 10 Millionen Jahre bei der Cambrischen Explosion, wo sich alles entwickelt haben. Jetzt haben wir gerade mal so 2 bis 3 Jahre hinter uns. Lass uns deswegen nochmal schauen, was ist in den letzten Jahren passiert? Was war für dich so das Bedeutende gerade im Jahr 2024? Welche Neuentwicklung gibt es auch, die dich besonders beeindruckt haben?
Ich fange mal mit einem Ereignis an, was vielleicht nicht jedermann als Nummer 1 auf dem Zettel hat. Aber ich würde doch die Nobelpreise erwähnen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Nobelpreise, und die haben auch ihre 120 Jahre auf dem Buckel, sind 2 Informatiker ausgezeichnet worden. 2 Informatiker in einem Jahr. Und natürlich gibt es keinen Nobelpreis für Informatik. Man muss diese Preise in die alten Kategorien pressen. Aber der Nobelpreis für Physik ist unter anderem an Geoffrey Hinton verliehen worden, einen der Pioniere der neuronalen Netze. Und der Nobelpreis für Chemie ist an Demis Hassabis verliehen worden für seine bahnbrechenden Arbeiten um Strukturvorhersagen, wie sich Eiweiße final falten werden, zu ehren und zu würdigen, basierend auf dem Modell AlphaFold 2, was wiederum eine Verwandtschaft zu AlphaGo Zero hat. Und insofern kann man sagen, dass die Fähigkeit, gut zu spielen, Spieletheorie, sich jetzt hin bis zum Nobelpreis ausgezeichnet hat. Also eine der bemerkenswertesten Ereignisse des Jahres 2024 für mich. Erstens Informatik, wenn auch in die Kategorien Physik und Chemie verpackt, können wir drüber hinwegsehen. Ich möchte aber auch die Schnelligkeit des Nobelpreiskomitees eigentlich loben und hervorheben. Die Erkenntnisse von Demis Hassabis sind etwa 3 Jahre alt gewesen und so eine Sache so schnell mit einem Nobelpreis zu würdigen, halte ich für außerordentlich. Also ich glaube, die gesamte Computer Science, die gesamte Deep Learning Community können sich geehrt fühlen und es ist eine tolle, tolle Errungenschaft.
Wir werden ja sicherlich in diesem Podcast oder in der Zeit, die wir heute haben, nochmal drüber reden, aber es wurde natürlich auch, und das war das Besondere an diesem Nobelpreis oder an der Auszeichnung, auch vor KI gewarnt durch einen der Preisträger. Wie schätzt du diese Tatsache ein?
Auch unter dem Aspekt gibt es, glaube ich, kaum einen würdigeren als Geoffrey Hinton. Er steht wie kein Zweiter erstens für wirklich technologischen Fortschritt, aber gleichzeitig eben die Erkenntnisse, was kann daraus alles folgen und auch die, er hat sich die Fähigkeit offen gehalten oder wieder eröffnet, auch kritisch den eigenen Ergebnissen gegenüberzustehen. Er war ja Chief Scientist bei Google, hat das Unternehmen verlassen, um auch keine Corporate Zwänge auferlegt zu bekommen, um zu sagen, KI ist gut, up to a point, bis zu einem gewissen Punkt, aber wir müssen auch Maßnahmen, Regulierungen treffen, um die schlimmsten Auswüchse zu beschränken.
Gut, dann lass uns noch mal zusammenfassen. Was sind so die wichtigsten Entwicklungen deiner Meinung nach? Du hast Google jetzt gerade schon genannt, einen der Player, die Big Five in den USA, aber es gibt ja auch noch andere in Europa. In Deutschland ist sogar etwas dazugekommen. Kannst du uns das nochmal zusammenfassen?
Ja, ich versuche es mal zusammenzufassen und das ist eine Herausforderung an sich, weil die Explosion, um das Bild nochmal zu bemühen, wirklich unendlich viele Wellen aufgeworfen hat. Manche kräuseln sich so leise im Wind und manche haben richtig Tsunami-Charakter angenommen. Von den Magnificent Seven, wie man sie nennt, die glorreichen 7 in den USA, sind ja mindestens 6 direkt mit dieser Entwicklung verbunden. Aber auch Tesla hat natürlich massives Interesse, sich dort weiterzuentwickeln. Spitzenreiter in dem Umfeld bleibt Nvidia, die Hardware-Revolution in diesem Gebiet anführen. Gerade auf der CES in Las Vegas in dieser Woche erst annonciert, ein Desktop-Computer für etwa $3,000, der eine massive Beschleunigung sämtlicher KI-Prozesse anbieten wird. Nvidia hat sich allein im letzten Jahr nochmal um 200% im Börsenwert gewachsen, führt damit die wirtschaftliche Performance an, aber auch Google tolle Resultate, 50% Wachstum und die anderen folgen dann in gewissem Abstand. Worauf basiert das? Bei Nvidia ist es klar, die Hardware-Überlegenheit, den Desktop-Computer Project Digital hatte ich schon angesprochen, aber insbesondere im Server-Geschäft, wo die großen Netze trainiert werden, die H1-Architekturen und jetzt neu die Blackwell-Architekturen. Damit führt Nvidia unangefochten dieses Segment an. Die anderen, die betteln sich ein bisschen stärker, aber sie haben die Claims so abgesteckt, dass sie sich nicht zu sehr ins Gehege kommen, so könnte man sagen. Jeder von ihnen hat mindestens ein großes Sprachmodell, meistens einen ganzen Zoo großer Sprachmodelle, die spezialisiert sind. Und in der Leistungsfähigkeit, das ist sehr interessant, das zu beobachten, nehmen sie sich nur wenige Zehntelprozentpunkte oder Prozentpunkte. Und das wechselt immer. Wir können sagen, dass Gemini 2.0, Gemini Flash ungefähr ex aequo mit GPT 01 Omega und 01 praktisch liegt. Wer ein bisschen aus einer europäischen Brille noch durchs Raster fällt, ist Anthropic, der Partner von Amazon. Aber wenn man ganz genau die Benchmarks liest, sieht man, dass Anthropic eigentlich führt. Anthropic führt die meisten der Benchmarks an. Zwar auch nur um Zehntelprozente oder wenige Prozente, aber insofern ist das leistungsfähigste Modell ist Claude Sonnet, Claude Haiku, Claude Opus, welche Variante auch immer man nehmen mag. Und das spiegelt sich in der europäischen Wahrnehmung noch nicht so richtig wider. Wir werden sehen, wohin das führt. Gestern las ich die Nachricht, dass der vorbörsliche Wert, den man Anthropic zumisst, bereits höher ist als der von Mercedes-Benz in Deutschland. Ich denke, zugespitzter kann man das Dilemma der deutschen Wirtschaft auch nicht auf den Punkt bringen. Ja. Wer überraschenderweise eine ganz tolle Rolle spielt, ist Meta mit seinen scheinbar Open-Source-Modellen. Also scheinbar sage ich deswegen, die Lizenzbedingungen sind schon zur Nutzung geeignet. Aber es ist natürlich nicht quelloffen. Und das sind natürlich die Kritikpunkte, die man noch anbringen könnte. Aber die Llama-Modelle, letzte Modellvariante, Llama 3.3 und auch die große Variante mit inzwischen 405 Milliarden Parametern trainiert, spielen eine wesentliche Rolle. Man kann sagen, dass pro Tag, und das sind jetzt die letzten 2 Jahre, 1 Million Versionen von Llama pro Tag heruntergeladen wurden. Und da merkt man, welche Verteilung, welche Distribution da natürlich dahinter steckt. Also Meta hat auch einen guten Weg gefunden, sich in diesem Geschäft zu positionieren. Der First Mover Advantage ist ganz klar bei GPT, OpenAI und Co. Man kann zum Beispiel die mobile Nutzung von GPT mit der mobilen Nutzung von Gemini vergleichen. Und da wird man auf einen Faktor 5, Faktor 6 zugunsten von GPT kommen, obwohl die Leistungsfähigkeit eigentlich ex aequo liegt. Also wahnsinnige Fortschritte, Verbreitung, Modelle in allen Abstufungen. Über Edge-Modelle haben wir noch nicht gesprochen, aber können wir im Zuge der Energiediskussion, da ist ein Edge-Modell natürlich eine mögliche Antwort drauf, können wir darauf noch kommen. Wenn wir einmal dabei sind, ein Edge-Modell wäre natürlich eins, was nicht zwingend auf Server-Connectivity, auf Connectivity in die Cloud hinein angewiesen ist, sondern vor Ort in einer lokalen Installation laufen kann und nur mit den begrenzten Ressourcen dennoch zu solchen hohen Intelligenzleistungen praktisch fähig ist. Also Edge für außerhalb der Connectivity- und Cloud-Verbindung. Und naturgemäß kann man dann nicht so viel Power dort reinstecken, also so viel Macht, so viele Parameter. Das sind typischerweise Modelle mit weniger Parametern, vielleicht 1 Milliarde Parametern, gegebenenfalls noch weniger Parametern und eher zugeschnitten auf einen speziellen Zweck. Und das hilft natürlich auch, Energie zu sparen. Es kann lokal ausgeführt werden, kann damit aber auch Schnelligkeitsvorteile entwickeln, weil die gesamte Latenz und Serverlatenz ebenfalls wegfällt.
Aber die Energieersparnis erfolgt quasi im Betrieb, aber nicht in dem Sinne, wie das Lernmodell entsteht.
Das ist fast richtig, sagen wir mal so. Natürlich ist das Training ist abhängig von dem Gesamtsetup. Die Trainingsdauer bestimmt sich über die Menge an Trainingsdaten, die ich hineingebe. Und wenn ich ein zugeschnittenes Modell trainiere, gebe ich natürlich auch weniger Daten in das Modell hinein. Und sie ist natürlich auch abhängig, wie breit ist die Architektur aufgebaut, welche Kontext-Window-Size, um mal einen Fachbegriff zu verwenden, sind erlaubt, wie viele Schichten sind in meinem Encoder oder Decoder verbaut und das sind die Parameter. Generell, wenn wir jetzt aber einmal durch Zufall bei dem Energiethema gelandet sind, muss man sagen, es hat ein großer Wechsel von klassischer KI, analytischer KI zu generativer KI stattgefunden. Während wir bei analytischer KI noch sagen konnten, Training teuer, Inferenz oder Anwendung preiswert, überschaubar im Aufwand, haben wir jetzt den Fall generative KI, Training sehr teuer, Anwendung immer noch teuer. Ja, und das macht den großen Unterschied aus. Man geht davon aus, dass sich der Energieverbrauch für KI in Rechenzentren bis zum Jahr 2030 verdoppeln, höchstwahrscheinlich sogar verdreifachen wird und das dann etwa bis zu 6% des Primärenergieverbrauchs allein in KI gesteckt wird. Das macht nochmal die Dimension deutlich. Des weltweiten Energieverbrauchs. Und da sich die großen Anbieter natürlich trotzdem zu einer Klimaneutralität, CO2-Neutralität verpflichtet haben, bleibt ihnen nur ein Ausweg in dem Umfeld, nämlich auf Energiesupply zu setzen, welches wenig CO2 oder kaum CO2 erzeugt. Und da kommt überraschenderweise die Kernkraft wieder ins Spiel. Und Google hat Verträge geschlossen, wo bis zu 6 oder 8 neue Kernkraftwerke den Energiehunger der Google KI stillen sollen. Da geht es um sogenannte Small Power Modules, also kleine Reaktoren, die auch nicht ganz die Gefahr ausstrahlen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir sie von den anderen Kernkraftwerken kennen. Aber es bleibt natürlich trotzdem eine nukleare Stromerzeugung. Microsoft hat einen Vertrag geschlossen, in dessen Zuge Three Miles Island wieder in Betrieb genommen werden soll. Und jeder, der sich mit Kernkraft Unfällen beschäftigt hat, dem wird Three Miles Island noch in den Ohren klingen. Das war der größte anzunehmende Unfall, der seinerzeit in den USA stattgefunden hat. Also, diese KI hat Folgen schon jetzt und vielleicht auf Gebieten, die wir gar nicht so im Blick hatten.
Ja, ich finde das gut, dass du das ansprichst und ich möchte es auch nochmal ganz kurz vertiefen, weil es ist natürlich ja auch eine Haltungsfrage, die wir als Personen haben, wenn wir KI benutzen, dass wir uns die Frage stellen sollten. Ich habe mal jetzt gelesen, TikTok hat mittlerweile alleine TikTok mit seinen Streamingdiensten ist jetzt kein KI-Thema, aber dennoch macht es das Beispiel ein bisschen deutlicher, verbraucht so viel Energie wie ganz Griechenland. Glaubst du, das wird auch nochmal entscheidend sein für die großen Player, auch im Bewusstsein, dass wir uns als Bevölkerung ja immer weiter damit beschäftigen müssen, wenn wir den Klimawandel quasi vor der Haustür haben und auch immer mehr spüren? Glaubst du, das wird ein Entscheidungskriterium sein, welche Anbieter wir in Zukunft wählen, dass sie damit einen Vorteil erzielen, wenn sie dann wirklich klimaneutral oder mit alternativen Energien ihre KI betreiben können?
Ich denke, am Ende wird es über die Kosten entschieden und das wird erstmal eine Menge determinieren. Und dann muss man natürlich diese Small Modules, die Small Atomic oder Nuclear Modules, muss man sich erstmal anschauen. Noch existieren die ja nur auf dem Papier und welche Leistungsfähigkeit haben, welche Kostenstruktur und welche Risiken gehen damit einher. Das ist im Moment nur unvollständig abbildbar. Ich glaube nicht, dass es über moralische Kategorien entschieden wird, sondern eher über rein wirtschaftliche.
It's the economy, stupid, wie immer. Das kennen wir jetzt schon einige Jahre. Lass uns mal ein bisschen in die Anwendungsfälle schauen, weil es gibt ja jetzt natürlich, kennt jeder ChatGPT. Meine Tochter benutzt das jetzt sogar schon für Hausaufgaben. Ich übrigens auch, weil ich dann Mathe-Geometrie nicht mehr drauf habe. Also es ist wirklich ja eine super Hilfe. Also es ist wirklich in der Gesellschaft, glaube ich, angekommen. Aber es gibt natürlich eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten. Kannst du uns da mal ein bisschen noch mit auf die Reise nehmen?
Ja, ich denke, wir können durchaus zwei große Fälle unterscheiden. Das eine ist, so wie du es schilderst, deine Tochter im Bekanntenkreis etc. Das wäre also die, im E-Commerce haben wir früher B2C-Nutzung gesagt, also eher die private Nutzung, also im privaten Bereich. Und dort nehmen wir wahr, wie es wirklich schleichend sozusagen hineindringt. Jeder hat die erste App oder es ist in Apps integriert, die man lange genutzt hat und damit nutzt man es schleichend. Ich halte ja Vorlesungen an der HTW Dresden und zu KI. Und jedes Jahr frage ich die Studenten, wer hat in der letzten Woche generative KI genutzt? Und ich kann mich noch an die Vorlesung vor einem Jahr erinnern. Da waren das so ein paar vereinzelte Hände, die hochgingen. Und im letzten Dezember, also vor einem Monat, habe ich das erneut gefragt. Und da waren es vereinzelte Hände, die nicht hochgingen. Also es waren eher 85% der Studenten, die das nutzen. Und natürlich nutzen auch wir das bei Ausarbeitung. Eine ganz simple Sache habe ich im persönlichen Bereich erlebt. Es musste in eines dieser englischsprachigen HR-Systeme eine Selbsteinschätzung eingegeben werden und auch noch in Englisch, also nicht in der deutschen Muttersprache. Ja, was macht man in solchen Falle? Da lässt man sich helfen. Ja. Das ist das. Und das sorgt natürlich dafür, wenn man mit diesen Erfahrungen aus dem Privatbereich kommt, dann überträgt man das Gelernte oder auch Gewollte natürlich auch ins Geschäft und fragt sich, warum geht das da noch nicht? Und das ist so ähnlich der Effekt, wie wir dann auch im E-Commerce hatten. Ja, wir waren alle Amazon geschult und haben uns gefragt, warum zur Hölle können das die internen Einkaufssysteme nicht so intelligent abbilden? Und das hat natürlich sukzessive zu einem Druck auf diese Plattform geführt und inzwischen sehen sie fast alle aus wie Amazon sozusagen. Und das würde ich auch hier im Geschäftsbereich erwarten. Da liegen Zahlen dazu vor. Bei den Fortune 500, also den 500 größten Unternehmen der Welt, da haben wir eine Quote, die jenseits der 92% liegt, die ganz gezielt künstliche Intelligenz einsetzen. Es gibt eine wunderschöne Sammlung von Use-Case-Fällen von Google, kann ich wirklich empfehlen. Über 180 Use-Cases von KI, wirklich querbeet vom Marketing angefangen bis hin zur Einkaufsunterstützung, bis hin zur Marketing-Content-Generierung. Also in Zukunft können, was wir heute machen, können wir generieren lassen. Also das ist sehr breit. Wenn man jetzt einen Schritt zurück geht und sagt, wie sieht's denn im Mittelstand aus, dann merkt man, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Digital Readiness, also wie weit sind die Hausaufgaben in der digitalen Transformation gemacht. Und wer dort gut ist, der kann einfach nahtlos als letzte Etappe natürlich jetzt die KI-Etappe anschließen. Und wer die digitalen Transformationshausaufgaben nicht gemacht hat, der wird natürlich noch mehr Mühe haben, die aktuelle Etappe KI da dran zu hängen und zu gehen.
Also das heißt, es kommt jetzt auch im Mittelstand an. Kennst du da schon Beispiele oder jetzt auch gerade hier mit der Telekom MMS, was ihr da so umsetzt? Also was ist auch ein guter Weg, so eine Readiness hinzubekommen?
Ja, also es gibt Beispiele, man findet die auf der Website der MMS, Referenzen. Da muss man vielleicht sagen, unser Gespräch fokussiert sich ja stärker auf den generativen KI-Teil. Das soll uns aber nicht blind machen für die Anwendung der analytischen oder diskriminativen KI. Dort können die Return of Invest auch wesentlich schneller gehoben werden. Deswegen sind viele Fälle, die wir dort reporten in den Referenzen, sind auch Anwendung analytischer KI, also AI Visioning, ja, also intelligentes Betrachten von Eingangsformularen, von Eingangspaletten, aber auch von Schüttgütern etc. pp. Und darauf dann die Prozesse zu automatisieren. Trotzdem muss man sagen, dem Mittelstand fällt es in Gänze etwas schwerer, dort Tritt zu fassen. Wie gesagt, diese Abhängigkeit vom Digital Readiness Stand gibt es. Woran wir aber sehen, dass die Nachfrage und die Tendenz, dorthin zu gehen und sich dorthin zu bewegen, ungebrochen ist, sehen wir bei unserem Beratungsgeschäft. Wir haben dort eine Sparte, die KI-Beratung natürlich in den Mittelpunkt stellt. Und die Kolleginnen und Kollegen hatten ein schweres Jahr, aber im Sinne von Last und Überlast und Nachfrage. Also man merkt, da ist hoher Bedarf da und man geht jetzt die Schritte, dass man sich sachkundig macht. Und die Ersten haben natürlich die ersten Anwendungen im Feld und die weiteren werden folgen. Parallel dazu steigt natürlich die Reife der Produkte auch, der Integrationsgrad der Produkte. Ja. Microsoft Copilot ist in aller Munde und das ist natürlich auch ein sehr einfacher Weg für einen Mittelständler, dann diese Experimente zu führen. Er muss natürlich bereit sein, den höheren Lizenzpreis dann aufzubringen. Das geht dem Mittelständler aber genauso wie dem Großunternehmen.
Wenn wir an Microsoft Copilot denken, gerade, du hast es erwähnt, gibt es auch Kritik, also insbesondere was die verwendeten Daten anbelangt. Es wurden da auch viele Falschinformationen gefunden, Dinge wurden verwechselt, wo es dann auch teilweise ja wirklich zu vergleichen kam, zu sagen, sucht lieber weiterhin bei Google, als euch auf diese generativen KIs zu verlassen. Sind das jetzt Kinderkrankheiten oder wie schätzt du das ein?
Naja, zum Teil stecken sie in der Natur der Lösung, ja, das wissen wir ja. Aber es gibt inzwischen Gegenmittel, mit denen ich auch Halluzinationen sozusagen gegenchecken kann. Und wer mal aufmerksam so eine Gemini-Antwort sich zum Beispiel anschaut, der wird dort zwei Farben feststellen. Und die eine Farbe wird verwendet, ja, hier ist nochmal ein Gegencheck über eine Suchanfrage. Und das kann ich bestätigen, das habe ich gefunden. Und das andere stammt rein aus dem statistischen Sprachmodell heraus. Das ist dann anfälliger für eine mögliche Halluzination. Ansonsten können wir sagen, die Risiken und Qualität sind eigentlich, die hat man sehr früh erkannt, welche alle existieren und die sind auch alle noch gültig und insofern gilt, hat man aber auch zumindest die Theorie, wie ich sie behandeln kann, liegt eigentlich auch klar. Also wenn wir es mal durchgehen, Halluzinationen hatte ich gesagt, ist inhärent, wird man nie ganz wegkriegen. Ich kann aber Gegenchecks einbauen und damit reduziere ich das Risiko schon ein bisschen. Transparenz der Modelle. Ja, 405 Millionen Parameter bei Llama 3.3 oder gar 1,76 Trillionen bei GPT-4. Das ist eine Größenordnung, die fällt uns schwer zu durchsteigen. Ich muss also Mechanismen einbauen, um die Nachvollziehbarkeit, warum ist das so entstanden, was ist dort erzeugt worden, kann ich versuchen einzubauen, sogenannte Explainable AI oder nachvollziehbar KI, das wäre eine Variante. Und das Datenproblem ist natürlich allgegenwärtig, da gilt die alte Gleichung Shit in, Shit out. Also wer gut kuratierte Datensätze verwendet, wird von Anfang an das Niveau, das Ausgabeniveau seines Sprachmodells natürlich anheben. Kuratieren ist aber leicht gesagt, weil wir sprechen ja von ebenfalls 30 Trillion, also das ist die amerikanische Trillion, Artefakten, die den Modellen zum Futtern gegeben werden. Und das zu kuratieren ist natürlich auch keine ganz einfache Aufgabe.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass gewisse Datensätze schon quasi kontaminiert sind, ja, also dass sie zum Beispiel diskriminieren, was ja ein großes Problem ist, ob es jetzt eine ethnische Diskriminierung, eine sexuelle oder eine sonstige ist, ist es, wie will man das kuratieren? Also das heißt, wie will man da sicherstellen, dass auch KI wirklich eine Weiterentwicklung ist? Das ist der erste Teil meiner Frage. Und der zweite ist, das ist ja auch ein Problem, wenn man sieht, wie politische Tendenzen gerade in den USA sich entwickeln. Klammer auf, Mark Zuckerbergs Proklamation jetzt in den letzten Tagen, Klammer zu. Kann man da nicht auch Angst bekommen, dass es hier gewisse Absichten geben wird, die genau gewisse Tendenzen verstärken will?
Es gibt widersprüchliche Entwicklungen, widersprüchliche Tendenzen in dem Umfeld. Wenn ich mich rein auf die wissenschaftliche Position zurückziehe, sage ich, ich kann es lösen. Ich kann es durch Kuratieren lösen. Ob dieses Kuratieren gewollt wird oder ob letztlich ist ja auch eine Kuratierung eine gewisse Anlegen von Maßstäben. Und da steckt natürlich auch schon eine Bias-Gefahr sozusagen wieder drin. So ist ja ungefähr auch die Argumentation von Musk und Co., warum man das nicht zulassen sollte. Also wir hätten technische Möglichkeiten, dort vorzubeugen. Aber es kommt natürlich auch die organisatorische, die menschliche, die politische Komponente hinzu. Und die kann nicht vollständig technologisch abgebildet werden.
Glaubst du, dass wir in Europa da einen besseren Ansatz fahren mit dem KI-Act und natürlich auch mit der Regulierungswut in Anführungszeichen, die ja jetzt gerade auch Musk und Zuckerberg uns vorwerfen? Oder glaubst du, das ist zu stark?
Ja, ich möchte da mal den Chef des norwegischen Staatsfonds zitieren. Der heißt Nikolai Tanger. Das ist der größte Fonds der Welt, wenn man so will. Dort sind praktisch 1,5% aller weltweiten Unternehmen gehört diesem norwegischen Staatsfonds. Er hat gesagt, Europa hat viel Regulierung und wenig KI. Und die USA hat viel KI und wenig Regulierung. Und bei ihm schwingt da durchaus auch die Wertung, so wie ich sie jetzt zitiert habe, natürlich mit. Er sieht also durchaus die Gefahr, dass man überreguliert ist und dass man dadurch sich Möglichkeiten des Fortschritts, der Innovation sozusagen vergibt oder zumindest verlangsamt. Und wenn man jetzt in die europäische Act-Geschichte schaut, dann stellt man natürlich auch fest, oh Gott, da gibt's aber eine Menge. Das ist der Data Governance Act, das ist der Data Act. Das ist der AI Act, das ist der Digital Markets Act, ja, das ist das GDPR, also das Data Privacy Act, könnten wir es auch nennen. Das heißt, es ist auch sehr allumfassend im besten Wollen und mit den besten Zielen natürlich versehen. Aber wir erleben es ja jetzt schon, dass gewisse Innovationen gar nicht mehr nach Europa ausgerollt werden oder nicht sofort ausgerollt werden, sondern mit Verzögerung ausgerollt werden. Und das heißt doch auch, dass man einen Großteil der Bevölkerung, der Nutzungsmöglichkeiten praktisch von den bahnbrechenden Innovationen abschneidet. Und das ist natürlich eine Gefahr. Kann man deswegen sagen, wir brauchen keine Regulierung? Nein, das würde das Kind mit dem Bade ausschütten, das heißt es nicht. Aber ein Augenmaß ist sicherlich angemessen an der Stelle. Und wenn ich nochmal einen Punkt sagen kann, wenn der AI Act ist ja eine risikobasierte Betrachtung. Damit fängt es schon an, wenn ich KI sozusagen in seiner Regulierung als Risiko betrachte, dann fehlt da das Chancenbild dazu. Da fehlt der Produktivitätsgewinn dazu. Und da ist von vornherein sozusagen eine einseitige Betrachtung drin und vor der warne ich auch. Aber Regulierung muss sein. Zum Beispiel denke ich, was Australien gerade macht. Keine sozialen Medien, bis jemand 16 ist. Das ist auch eine Art der Regulierung und die wird viel mehr erreichen als welcher Act auch immer.
Ist ja auch ein Act. Wird ja auch übrigens hier in Deutschland ja auch diskutiert. In vielen Familien auch ist das gerade natürlich immer wieder ein Punkt. Und ich finde es auch sehr spannend, darüber zu reden. Trotz aller Regulierungsversuche, und ich möchte es gar nicht Wut nennen, aber es ist einem immer im Munde, gibt es ja auch in Deutschland ein paar Unternehmen oder zumindest eins, was sich jetzt dort auch positioniert hat, Aleph Alpha. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wie schätzt du die ein?
Ja, ich glaube, in letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger um sie geworden, aber wir reden ja auch über 24 und da waren sie schon noch in aller Munde. Ich glaube, sie versuchen ihr Geschäftsmodell gerade ein bisschen zu readjustieren. Ganz am Anfang haben sie versucht, mit dem Sprachmodell selber mit sozusagen die Schlagzeilen zu bestimmen. Jetzt sind sie eher in so einem gemischten Service-Modell und Produktmodell unterwegs. Aus meiner Sicht bleibt abzuwarten, wo sie sich in einem Jahr wiederfinden. Aber generell ist das Thema nochmal dankbar und spannend. Was ist in Deutschland passiert? Technologisch, was ist in Europa passiert? Und den Herrn Tang hatte ich ja schon zitiert, aber trotzdem brauchen wir ist es nicht so, dass totaler Stillstand herrschen würde. Im Gegenteil, es gibt einzelne Entwicklungen, die sehr spannend sind, die Mut machen. Ich würde da die Black Forest Labs dazu zählen. Die haben ja eine Geschichte über Stable Diffusion hin zu den Black Forest Labs, sind jetzt natürlich auch als Startup in den USA präsent, haben aber auch die Homebase im Breisgau in Freiburg. Und sind, was die Schnelligkeit einer generativen KI für Bildgenerierung betrifft, also es ist das Flux One oder Flux One Dot One, sind so unerreicht. Das heißt, dort wird im Moment das Top-Niveau durch eine deutsche Firma, man kann sicherlich auch international natürlich inzwischen basiert, bestimmt. Das ist gut zu wissen. Und an zweiter Stelle ist sicherlich Mistral zu nennen, die Franzosen, die in der Leistungsfähigkeit mithalten können. Die liegen, wenn man das rein auf europäische Sprachen beschränkt, liegen die ungefähr auf Platz 2, Platz 3 der Leistungsfähigkeit. Das ist gut und haben auch einen kompletten Modell Zoo inzwischen, also auch von klein nach groß, von Textgenerierung zu Bildgenerierung praktisch alles decken sie ab. Also der europäische Marktführer für große Sprachmodelle. Und ganz spannend, im Dezember hat auch das OpenGPTX-Projekt ein erstes Resultat geliefert namens Token 7b. Die 7 natürlich bleibt 7, das B sind die Milliarden, also ein 7-Milliarden-Parameter-Modell und hat sich in der ersten Benchmark-Runde auf Platz 25 etwa einsortiert für europäische Sprachen. Heute Morgen habe ich nochmal nachgeschaut, da waren es auf Platz 17. Also das ist gut so und da kann ich nur wünschen und auch appellieren, dass man den Prozess aufrechterhält und sich auch graduell verbessert, weil aus meiner Sicht muss es möglich sein, auch da in die Spitzengruppe vorzustoßen. Wenn man sich die Benchmarks genau anguckt, stellt man fest, Teuken ist gar nicht so schlecht, aber rechnen kann es nicht. Also sobald man da den GSM 8K Benchmark ein bisschen nach oben zieht, von 0,11 im Moment auf vielleicht 0,5 oder 0,6, dann macht man gleich einen Sprung um 10 Plätze im Gesamtbenchmark. Das sollte möglich sein aus meiner Sicht.
Du hast jetzt eine ganze Menge an Sprachmodellen und ja, generative KI-Modellen genannt. Wo findet man die denn eigentlich so im Einsatz? Also man kennt natürlich immer ChatGPT, man kennt Copilot und so weiter bei Bing. Aber wo findet man so die anderen?
Also eine gute Quelle sind natürlich die KI-Blogs der Hersteller selber. Die lese ich auch regelmäßig und da merkt man natürlich, welche Facetten das weiterhin hat. Und die Benchmarks, da gibt es spezialisierte Seiten für die offenen Modelle, zum Beispiel auf Hugging Face. Da gibt es das berühmte Leadership Board von Hugging Face und dort werden die 5 Standard-Benchmarks unterzogen und nach dem Benchmarks gerankt. Es gibt aber auch darüber hinaus andere Benchmarks, auch gute Benchmark-Seiten. Da kommen noch stärker dann die Kosten rein, also welches Modell ist wie teuer. Und da bildet sich auch gerade eine neue Bewertungssystematik raus. Man sagt einfach, was kosten 1 Million Token im Input-Stream und was kostet 1 Million Token im Output-Stream. Und da hat man dann auch einen Kostenvergleich der Modelle, zumindest auf API-Basis. Und auch da liegen durchaus dann Größenordnungen dazwischen. Also ein Llama wirbt dort mit Kosten von 10 Cent für 1 Million Begriffe im Input-Stream und 40 Cent im Output-Stream. Also das ist dann schon wettbewerbsfähig.
Ja, ich meinte auch stärker, wo werden die eingesetzt? Ne? Also haben die ja auch ein ChatGPT hat ja ein Abo-Modell als Business-Modell. Genau. Ne? Also was ist deren Business-Modell?
Also zu Geschäftsmodellen können wir natürlich nochmal kommen. Über Einsätze hatten wir vorhin schon gesprochen. Letztlich im Privatbereich sehr sinnvolle Applikationen und im Geschäftsbereich ist letztlich kein Geschäftsprozess außen vor, hatten wir auch schon diskutiert. Aber jetzt zur Frage, welche Geschäftsmodelle haben die Anbieter selber? Und da nehmen wir noch keine großartige Weiterentwicklung gegenüber den klassischen digitalen Geschäftsmodellen wahr. Natürlich die Pay-Plan-Modelle, also Bezahlplan-Modelle, das O1 kostet im Moment, also das fortgeschrittenste GPT-Modell, $200 im Monat. Und wenn ich diese $200 zahle, da habe ich da inzwischen natürlich auch die Videogenerierung mit drin. Ja, da ist Sora mit drin und Sora ist im Moment das einzige verfügbare Videogenerierungssystem in einem Paid Plan. Die anderen haben die Lösung auch. Ja? Also Meta hat auch eine tolle Videogenerierung, hat es aber noch nicht freigegeben. Und die anderen stehen wahrscheinlich kurz davor, haben es aber noch nicht freigegeben.
Ganz kurz, Videogenerierung heißt, ich kann per Textbasis etwas eingeben, eine Szene, die ich irgendwie brauche, ob es jetzt ein Image-Video für eine Company ist oder etwas anderes und dann wird das automatisch durch die KI generiert.
Das ist es.
Ich kann Lichteinstellungen wählen, alles Mögliche.
Alles möglich und die Beispiele sind auf den KI-Blogs abrufbar und sind sehr impressiv natürlich, weil ich natürlich meiner Fantasie freien Raum lassen kann, dass dort die Gefahr von Fake-Videos natürlich nochmal um ein erhebliches steigt, jetzt mal außen vor gelassen. Aber wir waren von den Geschäftsmodellen gekommen. Also wir haben nach wie vor die Paid-Plans. Dann haben wir aber im Gegensatz dazu eher die Plattformmodelle, wie sie vielleicht bei Meta selber anzutreffen sind oder wie sie bei Apple anzutreffen sind. Dort ist eher die Idee, ja, ich muss die Nutzer auf meiner Plattform, auf meine Plattform ziehen und ich muss sie auf meiner Plattform halten und dafür ist KI-Funktionalität unverzichtbar. Ja? Und dann habe ich sie auf der Plattform und von dort aus findet häufig dann so ein Übergang in so ein Freemium-Modell statt. Das heißt, die ersten 10 Videos, die ersten 10 Bilder sind frei zu generieren oder die ersten 20 Anfragen sind frei zu generieren. Und wenn ich das übersteigen will, weil ich es eben sehr häufig nutzen möchte, dann kommt langsam so ein Paid-Modell dazu. Ja. Was wir noch nicht sehen, ist, wie sich Suche wird letztlich durch Werbung finanziert, das ist das Geschäftsmodell von Google, wie so eine intelligente Suche, wie sie jetzt auch bei Gemini angeboten wird, wie die sich refinanziert, das ist noch ein bisschen offen. Natürlich hat man da auch Ansätze zur Werbung, aber ist schwieriger zu platzieren, weil es tiefgründiger in der Antwort sein muss. Und ich denke auch Perplexity, die auch so eine intelligente Suchmaschine ist, hat auch noch keine richtige Antwort gefunden. Aber auch hier ist die Idee erstmal Masse anziehen, und habe ich Masse auf der Plattform, dann wird mir auch schon was zum Geschäftsmodell einfallen.
Was wir letztes Jahr bisschen prognostiziert hatten oder beziehungsweise besprochen hatten, war, dass wir sicherlich eine Ausdifferenzierung der einzelnen Sprachmodelle nach Fachthemen erwarten, also juristische Themen, Marketingthemen, die dann in Unternehmen oder ausgerichtet auf unterschiedliche Unternehmen dann auch so produziert werden. Hat das stattgefunden? Ist das?
Also diese Spezialisierung gibt's. Wir hatten ganz am Anfang haben wir das Thema Edge LLMs diskutiert. Das ist natürlich schon eine Spezialisierung. Und nach wie vor ist natürlich auch in großer Nachfrage, wie kann ich unternehmensinternes Wissen mit der Intelligenz eines Sprachmodells verbinden. Und dort gibt es verschiedene Methoden, wie mir das gelingt. Es gibt inzwischen auch gute Produkte, wo das quasi nahtlos geschieht. Also Gemini Notebook LM ist so ein Beispiel für so ein Produkt. Als Technologie steckt meistens dieses RAG, RAG-Verfahren dahinter, Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich lege neben das Sprachmodell, lege ich noch eine Dokumentenbasis, eine klassische Datenbasis, und ich verbinde diese klassische Datenbasis intelligent mit den Fähigkeiten des Sprachmodells. Also insofern, ja, diese Spezialisierung gibt es. Wenn man Mistral nochmal hernimmt, dort kann ich praktisch die Spezialisierung Generierung für Text, Generierung für Bilder, Generierung für Code und das auch in verschiedenen Größen sozusagen abstufen. Und dann kann ich eben je nach Einsatzzweck kann ich sagen, ja, ich brauche ja nur die Code-Unterstützung, also die Programmiercode-Unterstützung. Das reicht mir, da brauche ich keine Bildergenerierung drin. Aber die vollen Modelle, die sogenannten multimodalen Modelle, die eben auch als Input ein Bild verstehen, das sind natürlich dann die großen, das 2.0, das ja, Haiku, das Sonett, Sonnet und so weiter und so fort.
Für mich ist das jetzt so eher auch ein Thema, gerade in so relativ eingesessenen Fachgebieten, wie zum Beispiel das ganze, also ganze Jura-Gebiet, ne? Also alles, was mit Rechtsprechung zu tun hat. Weil mein Schwager ist beispielsweise Rechtsanwalt, der hat gesagt, also mit ChatGPT, da komme ich nicht viel weiter, selbst mit der Pro-Version nicht, also mit der kostenpflichtigen Version nicht. Ich weiß, dass es ja viele Firmen gibt, die jetzt quasi Law-Tech machen, ne, und natürlich da auch KI einsetzen. Warum sind die noch nicht so weit? Meines Wissens gibt es da noch nicht richtig was auf dem Markt, wo man sagen kann, ja, da kann man was wirklich Neues erwarten.
Ich persönlich denke, das muss man auch nochmal systematisch untersuchen. Ich glaube, im Moment ist es noch geprägt durch Einzelwahrnehmungen, Einzelschilderungen. Und so wie hier das Beispiel, ja, ich kann es doch noch nicht so richtig verwenden, habe ich Beispiele von einem Professorenkollegen an der HTW, der sagt, ich nutze es nur, und er ist Jurist, ja, also und lehrt in diesem Umfeld und macht praktisch sämtliche Fallvorbereitungen praktisch über generative KI. Und dieser ursprüngliche Test, da gibt's das sogenannte Uniform Bar Exam in den USA. Das muss jeder, der zum Rechtsanwalt zugelassen werden will, bestehen. eine typische Durchfallquote für Menschen ist 40%, ja. Und das ChatGPT liegt dort bei 88-90% im Erfolgsfall aller Fragen. So, aber wie gesagt, auch das sind Einzelbeobachtungen, Einzelwahrnehmungen. Ich denke, die systematische und wirklich kann ich es produktiv in meinem dem Prozess, den ich typischerweise mache im Arbeitsprozess, kann ich es dafür einsetzen. Das liegt noch nicht für alle Prozesse vor. Aber insofern ist die Juristerei oder die Rechtsbeispiele steht eigentlich exemplarisch für alle Arbeitsprozesse. Auch unsere Entwickler und Architekten fragen sich natürlich, wie weit ist es schon zuverlässig nutzbar? Wie hoch ist mein Nacharbeitsaufwand? Aber die Tendenz, und ich glaube, das sollte uns klar sein, die Tendenz ist ganz klar, der KI-Anteil wird steigen und der wird auch qualitativ so hochwertig werden, dass er genutzt werden kann. Bin unlängst gefragt worden, kann man die nächste Etappe irgendwie mit einer Überschrift versehen, die wir da vor uns sehen? Und ich habe meine Antwort wäre, wir wären ein Jahrzehnt der intensiven Kollaboration zwischen Mensch und Maschine, Mensch und KI erleben.
Das können wir gleich nochmal vertiefen. Zum Abschluss wollen wir natürlich nochmal hinschauen, was passiert jetzt in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr, damit wir es auch wieder bei unserem nächsten Treffen verifizieren können, ob es wirklich passiert ist. Ich hätte noch eine Frage nochmal kurz vorgeschoben zum Thema Transparenz, weil du jetzt auch eben nochmal die Universität genannt hast. Wenn dein Professorenkollege dort quasi Klausuren oder ähnliches vorbereitet, macht er das transparent, dass er das tut gegenüber seinen Studierenden? Und wie geht ihr damit um, dass die Studierenden es selbst einsetzen?
Ja, macht er. Er macht es transparent. Halte ich auch für eine wichtige Regel. Auch das kann man natürlich regulieren, dass es diese Transparenzpflicht gibt. Von Studenten her ist das schwieriger einzufordern. Deswegen merkt man ja auch, dass die Art und Weise, wie man Wissen erfragt, wie man Wissen abtestet, dass die sich auch verändert und stärker auch individuell wird, stärker persönlicher wird. Das heißt, gewisse Verfahren stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Ja, da hat die KI inzwischen andere Gesetze erzeugt. Ja, was das betrifft, bin ich ganz strenger Anhänger einer Transparenzpflicht.
Mhm. Und wie machen wir das mit der Transparenz, dass KI irgendwo eingesetzt wird? Wird ja auch viel über Wasserzeichen und so weiter diskutiert. Kommen wir da voran?
Auch hier gibt's die Antwort, die ich vorhin schon gegeben habe. Technologisch geht alles und die Wasserzeichen in generierten Bildern zum Beispiel oder generierten Videos oder generierten Texten. Auch das kann man verstecken. Deganographie wäre eine Möglichkeit. Es muss halt mit organisatorischen und politischen Vorgaben und Wünschen ebenfalls in Übereinstimmung gebracht werden. Und das ist schwer zu prognostizieren, wohin es da geht.
Dann gucken wir mal, was vielleicht besser zu prognostizieren ist. Du hast schon gesagt, ein Jahrzehnt des Menschen und der Maschine, glaube ich, wird auf uns zukommen. Was erwartest du jetzt erstmal für 2025? Und vielleicht ist das viel zu kurzfristig gedacht, vielleicht auch wirklich für die nächsten Jahre.
Ja, ich hatte schon erwähnt, dass das Energieproblem ein drängendes ist. Das macht es ja auch teuer. Und eine Lösung, die den Energieverbrauch bei gleichbleibender Intelligenz, gleich hoher Intelligenz reduzieren würde, wäre natürlich sehr wünschenswert. Es gibt auch schon ein paar Überlegungen, wie das gelingen könnte. Man kann gewisse Teile des Algorithmus verändern, der sogenannte Attention-Mechanismus, der die Zusammenhänge zwischen den Eingabewörtern zueinander untersucht, der skaliert leider quadratisch, also je länger mein Input ist, desto höher und größer ist der Aufwand, diese Zusammenhänge zu berechnen. Und dort gibt's inzwischen andere Algorithmen, Mamba, Mamba 2, die praktisch diese Skalierung linear halten. Und das Gleiche könnten wir nochmal versuchen in den Schichten des Transformers, dass dort einfach ja eine stärkere vielleicht Erinnerung, was schon verarbeitet wurde, eingebaut werden kann und dass damit ein signifikanter Reduktion des Energieverbrauchs erfolgen kann. Um das nochmal ins Bild zu rücken, das menschliche Gehirn braucht etwa 20 Watt pro Stunde, ja, und so ein KI-Mechanismus für eine Frage braucht etwa 85.000 Watt in der Stunde. Das ist also Faktor 4.000. Auch das nochmal, wenn wir jetzt die Maschine auf 20 Watt beschränken würden, dann wäre es aber mit der Intelligenz nicht mehr weit her, müssen wir einfach mal so sagen. Also auch das muss man in Perspektive praktisch zueinander bringen. Und deswegen denke ich, ist das natürlich eins der ganz wesentlichen Themen. Zweite große Stoßrichtung ist natürlich die, wie intelligent ist es denn nun? Also diese Leistungsfähigkeit und diese Vergleichbarkeit mit menschlicher Intelligenz noch einen Tick zu erhöhen. Und da gibt's interessante Aussagen dazu. Der Chefwissenschaftler von Meta ist ein Franzose, Yann LeCun, einer der Großen im Gebiet. Und der hat gesagt, naja, was erwartest du denn von einem System, was 30 Trillionen Begriffe gelesen hat? Du wirst niemals so gut sein wie das System, weil du nicht 30 Trillionen Begriffe lesen kannst. Das wirst du nicht schaffen. Aber dieses System hat keine einzige Bewegung in der realen Welt gemacht, hat kein Tastfeedback zurückbekommen, hat im Prinzip nichts gesehen etc. pp. Das heißt, ein Blick ins Buch und zwei ins Leben. Die zwei Blicke ins Leben fehlen dem System noch. Und deswegen sagt er, wir müssen, wenn wir richtige Intelligenz oder eine neue Stufe an Intelligenz erzeugen müssen, dann müssen wir natürlich auch die Input-Reize einfach verbreitern, müssen wir steigern, müssen ein Real-World-Modell erzeugen. Und dann werden wir natürlich auch Real-World-Intelligence am langen Ende sehen. Die reinen Mechanismen, wie man trainiert und wie man das abbildet und in neuronalen Netzen ablegen kann, speichern kann, die scheinen allgemeingültig genug zu sein. Das heißt, der Mechanismus trägt uns noch eine ganze Zeit, aber ja, wir sind natürlich noch ganz am Anfang, aber mit den multimodalen Trainings merkt man, ja, das ist ja nicht nur Text, das sind ja auch schon Bilder. Und jetzt gehen die ersten Systeme, insbesondere Nvidia, auch dazu über, stundenlanges Videomaterial in solche Real-World-Simulatoren zu füttern. Und das wird, glaube ich, die nächste Stufe sein an Intelligenz. Eine Vielzahl von Reizen, nicht nur Textreize, sondern Real-World-Reize werden den Systemen zur Kenntnis gegeben. Und dann werden wir sehen, was dort für neue Formen von Intelligenz entstehen können.
Aber es ist immer ein Spüren des anderen oder der anderen. Also wenn die Maschine selbst wird ja erstmal nichts spüren, oder müssen wir auch vielleicht in eine haptische Vorstellung gehen, dass es eben nicht mehr irgendwelche Geräte sind, die in Rechenzentren sind, sondern wirklich das, was man ja immer in solchen Science-Fiction-Filmen sieht, dann wirklich Maschinen, die dann selbst auch riechen, anfassen, spüren können.
Auch da gibt's erste wissenschaftliche Untersuchungen dazu, was ist notwendig, damit solche Effekte entstehen können, und die Mind-Needs-Body-These, also reales Bewusstsein braucht auch einen abgeschlossenen Körper, so ungefähr ist dort das Postulat. Die zählt natürlich dazu, aber auch da sind wir nicht so weit weg. Die Robot-Revolution schreitet ja auch ungebremst voran, und in so einer Roboter-Konstellation kann natürlich auch ein ganz anderes Feedback nochmal. Ein Roboter ist dann auch ein Individuum, müssen wir einfach so sagen, ja. Und da können nochmal völlig neue Zusammenhänge und Feedbackschleifen entstehen.
Frank, zum Abschluss, was würdest du dir noch wünschen für 2025? Also jetzt ein wirklicher Wunsch, wo du sagst, zu diesem Thema KI, das wäre gut, wenn das passieren würde. Ist nur einer, ne? Das ist dann schwer.
Ja, ich hoffe, dass die positiven Seiten der KI, die produktivitätssteigernden Seiten, aber auch die Menschen selbst bereichernden Seiten immer im Vordergrund bleiben und größer bleiben als die unzweifelhaft vorhandenen Risiken.
Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Frank, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst, und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr, und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin.
Danke dir. Na, tschüss.
Ja, und auch vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren und uns zugehört haben. Ich hoffe, es war eine kurzweilige Zeit für Sie. Und wenn Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie die wie immer in den Shownotes. Und Sie können uns natürlich auch gerne auf den bekannten Kanälen abonnieren. Das würde uns auch sehr freuen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe.